Stell dir vor, du könntest an Projekten arbeiten, die deine Karriere voranbringen und die Welt verändern. Dann entdecke Deal, ein familiengeführtes Technologieunternehmen, das leidenschaftliche Ingenieure und IT-Experten wie dich sucht. In unseren 5-Teil-Konzern Metall, Controls, Defense, Aviation und Metering erwartet dich ein spannendes Arbeitsumfeld. Ob digitale Transformation, Nachhaltigkeit oder Friedenssicherung, mach bei Deal, was dir wichtig ist. Werde Teil unseres Teams und gestalte die Welt von morgen mit Deal. Finde jetzt deinen Traumjob auf makeitworkatdeal.com.
Hallo, ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Karriere-Podcasts Prototyp von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Ja, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, die Lage der deutschen Wirtschaft war schon mal besser. Aus dem Institut der deutschen Wirtschaft heißt es, wer nicht weiß, wohin die Politik die nächsten Jahre steuert, investiert seltener in neue Maschinen, Technologien oder Fahrzeuge. Zitat Ende. Die Vermutung liegt dann natürlich nahe, dass dann wohl auch weniger Mitarbeitende gesucht werden. Welche Auswirkungen könnte das auf Bewerbungen haben? Hat das überhaupt Auswirkungen? Und wie bewerbe ich mich generell? Und schließlich, macht es Sinn, dass künstliche Intelligenz mir bei der Erstellung einer Bewerbung hilft? Wer sich mit so etwas exzellent auskennt, ist Anja Robert. Anja sieht sich Fragen um Karriere und insbesondere um Berufseinstieg tagtäglich gegenüber. Sie ist Koordinatorin des Career Centers der RWTH Aachen und berät Leserinnen und Leser der VDI-Nachrichten seit einigen Jahren in ihrer Kolumne. Hallo Anja, ich freue mich, dass du dabei bist. Super.
Hallo Wolfgang. Ja, vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gerne.
Ja, wunderbar. Ja, liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass die wirtschaftliche Entwicklung und auch die wirtschaftliche Stimmung, also die Stimmung in den Unternehmen, inzwischen auch auf den Arbeitsmarkt drückt?
Ja, also definitiv. Wir erleben das, wir haben ja zum Glück sehr, sehr viele Kontakte zu Unternehmen und haben deshalb auch immer wieder mal einen Einblick, gerade auch was die Bewerbersituation und die Recruiting-Situation angeht. Und da hat sich schon ein bisschen was geändert in den letzten 2-3 Jahren, würde ich mal vermuten. Wir merken natürlich ganz massiv den Druck, den die Automobilindustrie gerade spürt. Da merken wir, dass wirklich auch die ganze Zulieferindustrie wirklich aktuell sehr stark auf der Bremse steht, was Recruiting angeht. Da erleben wir wirklich ein großes Zaudern. Was auch dazu führt, dass natürlich bei uns die Studierenden, also die jungen Ingenieure, die in den Markt gehen, massiv verunsichert sind, weil natürlich viele angefangen haben zu studieren mit dem klaren Ziel, wirklich im Automotive-Bereich was zu bewirken. Und da spüren die natürlich gerade wirklich eine ganz, ganz große Zurückhaltung. Aber auf der anderen Seite erleben wir den Arbeitsmarkt auch als sehr aufnahmefähig, wenn wir mehr in diesen innovativeren Bereich gehen, wenn wir in das ganze Thema erneuerbare Energien gehen, wenn wir in das Thema Innovation gehen. Wir erleben wirklich eine starke Nachfrage nach wie vor auch in dem Bereich Start-up-Szene. Also wir haben das Gefühl, der Arbeitsmarkt hat sich so ein bisschen verschoben. Die großen Konzerne sind sehr zögerlich, aber diese kleineren, der starke Mittelstand in Deutschland, der ist nach wie vor sehr, sehr, sehr stark auf der Suche nach den jungen Talenten, die an den Hochschulen immer wieder ausgebildet werden.
Mit anderen Worten, technische Fachkräfte, die gesucht werden, sind nicht gleich technische Fachkräfte. Wie gehst du denn damit um, wenn jemand im Automotive-Bereich Fuß fassen will? Sagst du dann lieber nicht oder müssen sich genau umschauen und trägst vielleicht zu einer Alternative? Wie gehst du mit diesen Fragen um?
Also ich rate auf jeden Fall zu einer größeren Flexibilität, als das vielleicht noch vor 5 Jahren nötig war. Ich rate immer dazu, das eigene Profil nicht mehr so eingeschränkt zu betrachten, ne, und zu sagen, nur weil ich immer mich in dem Automotive-Bereich entwickelt habe, mit meinen Studienschwerpunkten, mit meinen Abschlussarbeiten und so weiter, sollte man jetzt den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern mal gucken, was kann man mit seiner fachlichen Qualifikation sozusagen in der Peripherie dieser Arbeitsmärkte machen. Wir erleben zum Beispiel ein ganz starkes Erstarken von Consulting-Unternehmen, die auch immer stärker in die Fachberatung gehen. Na, auch da mal reingucken, okay, gibt es Themen, die zum Beispiel aus der Automobilindustrie gerade ausgelagert werden, durchaus wirklich in Beratungsunternehmen, weil da vielleicht ein größerer Innovations- Drang möglich ist oder weil man da ein bisschen freier manche Themen noch denken kann, als manchmal möglicherweise in Konzernstrukturen. Also ich rate den Studierenden immer oder den jungen Ingenieuren immer, guckt ein bisschen drumherum. Also geht aus eurer Umklammerung, eurer eigentlichen Vorstellung raus und überlegt mal, was kann ich sonst noch mit meiner Qualifikation machen? Ne, also Antriebsentwicklung ist mit Sicherheit auch übertragbar auf andere Technologien oder Verbrennung. Wir werden immer Verbrennung brauchen, ist zumindest meine Prognose. Wir werden nicht alles in Elektromobilität oder elektrische Antriebe übersetzen können, aber dann vielleicht raus aus dem Automotive-Sektor mehr rüber in andere Antriebstechnologien, in andere Fahrzeugtechniken, in die Bautechnik und so weiter und so weiter.
Wie erlebst du denn die aktuelle BewerberInnen-Generation? Das heißt ja immer, ja, Design, das heißt sogar Design etwas fauler als die vorhergehenden Generationen, vor allen Dingen dann, wenn der zeitliche Rahmen bei der Arbeit gesprengt wird. Wie erlebst du diese Generation? Ich meine, du machst das ja schon ein paar Monate, den Job, im Vergleich zu früheren Jahrgängen. Wie sieht's da aus?
Ich erlebe tatsächlich eine Veränderung. Das Thema hatte ich gerade gestern auch noch mit einer größeren Unternehmensgruppe. Da erleben wir alle, glaube ich, gerade eine Veränderung. Aber, und das will ich ganz, ganz deutlich sagen, ich erlebe sie null als faul oder die will ja nichts oder ne, die achten nur auf Work-Life-Balance. Nee, das erlebe ich nicht. Ich erlebe die junge Generation als genauso offen und genauso neugierig und genauso was bewegen wollend wie Generationen davor. Ich erlebe die junge Generation aber auch als verunsichert. Und da müssen wir uns auch alle Unternehmen, glaube ich, wirklich mal an die eigene Nase fassen. Was kommunizieren wir da gerade eigentlich? Ne? Also macht das Sinn, wirklich so stark auf die Bremse zu gehen? Oder wollen wir die nicht vielleicht trotzdem irgendwie einladen und sagen, ne, wir brauchen euch auch trotzdem noch weiter, auch wenn die Politik vielleicht gerade manche Entscheidungen treffen muss, bevor wir weiterarbeiten können in Deutschland in den Themen, die wir aufs Gleis geschoben haben. Also ich finde, das ist eine tolle Generation, es ist eine spannende Generation, aber auch eine verunsicherte Generation. Wir haben denen ja auch so ein bisschen durch Corona oder auch durch jetzt, durch die Veränderungen im Arbeitsmarkt, ja auch viele Zukunftsversprechungen gerade so ein bisschen genommen. Und da sollten wir, glaube ich, hin zurückkommen, dass wir sagen, ja, wir brauchen euch. Und das ist ja auch Fakt. Ja, wir brauchen ja diese ganzen tollen Köpfe, um die nächsten Schritte gehen zu können, gerade auch in technischen Fragestellungen, gerade auch in den Herausforderungen, die die Zukunft einfach bietet. Ich glaube, da sollten wir einfach insgesamt weitermachen und denen auch sagen, wir brauchen euch, weil das halte ich für den Fakt. Und das erlebe ich auch jeden Tag bei meiner Arbeit. Viele Unternehmen, viele spannende Unternehmen, kleinere Unternehmen, Mittelstand, die ja wirklich diese Leute suchen. Und die Generation ist nicht faul. Die Generation hat, glaube ich, vielleicht noch anders als andere Ingenieurgenerationen davor gelernt, dass es auch sinnvoll ist, um diesen Berufsmarathon auch dauerhaft erfolgreich zu machen, auch ein bisschen auf sich selbst zu achten. Und das ist ja auch nur gesund, dieses Thema Work Balance, das so ein bisschen mehr in den Fokus zu nehmen und zu gucken, ne, haben die auch noch einen anderen Schwerpunkt oder geht es wirklich nur ums Arbeiten? Das halte ich für sehr gesund. Faul ist die nicht. Nein, die ist genauso engagiert und wie Generationen vorher.
Du hast gerade gesagt, die Unternehmen sollten sich auch mal Gedanken machen. Das ist bestimmt auch vollkommen richtig. Nur als Bewerbender habe ich ja jetzt keinen Einfluss darauf. Ich stelle jetzt mal eine ganz steile These auf und öffne mal eine Schublade. Ich sage mal, der Deutsche an sich oder die Deutsche, bei denen ist nun das Glas eher halb leer als halb voll. Und sie neigen zum Jammern. Das ist ziemlich steil, gebe ich zu. Aber ich stehe dazu. Wenn ich jetzt als Bewerbender daherkomme und mich als Kandidaten anbiete, für den das Glas halb voll bis voll ist, wird das skeptisch beäugt oder öffnen sich dadurch Firmentüren? Ist das durchaus angesagt in einer Zeit der, ich sag mal, wirtschaftlichen Depression? Auch ziemlich steil.
Absolut, es ist absolut angesagt. Und wenn man mal so drauf guckt, neben der fachlichen Qualifikation, das kann man ja auch immer wunderbar in den VDI-Nachrichten lesen durchaus, was ist denn wichtig neben den fachlichen Qualifikationen? Und da sind wir genau bei solchen Themen. Eigeninitiative ist wichtig, Entscheidungsfreude ist wichtig, Problem lösen wollen ist wichtig. Ne? Das sind ja Skills, auf die Unternehmen Wert legen. Und da sind wir ja genau in diesem Thema. Das Glas ist nicht halb leer, sondern das Glas ist halb voll. Ja? Man will gucken, was kann man aus den Möglichkeiten machen, die einem geboten werden. Und ich glaube, das haben die Studierenden zumindest, kann ich da ja für die RWTH sprechen, weil ich da viel mit den jungen Leuten arbeite. die haben dieses Denken. Für die ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Die wollen was bewegen. Die wollen auch an diesen Zukunftsthemen mitarbeiten. Die wollen denken und die wollen die Probleme lösen. Und das, finde ich, sollte man auch zum Ausdruck bringen, weil meiner Meinung nach auch Unternehmen nach wie vor genau dieses Denken suchen und diese Problemlöser suchen.
Kann ich sowas schon im Bewerbungsschreiben eigentlich deutlich machen? Ist der Raum dafür gegeben, diesen Optimismus auch auf dem Schreiben auszustrahlen?
Absolut, halte ich für ganz wichtig. Ja, wirklich auch da durchaus mal auf die Unternehmensseiten zu gucken. Und was sind da eigentlich für Projekte? Was macht das Unternehmen eigentlich? Ne? Und dann noch mal zu überlegen, hey, wieso interessiert mich das eigentlich? Und das kann man natürlich durchaus auch in Anschreiben thematisieren, dass man einfach auch sagt, ich finde die Entwicklung da gerade sehr spannend. Ne? Ich finde in dieser Stellenausschreibung besonders spannend das und das Thema. Da habe ich schon drin gearbeitet und da kann ich einen Beitrag zu leisten. Ja, genau. Ne? Wir müssen ja alle zusammen gucken. Ne? Das meint sowohl wir als Hochschulen, als auch die Studierenden, als auch die Unternehmen, wie wir da einfach Zukunft gestalten können. Und da, finde ich, gehört natürlich auch eine Portion Optimismus dazu. Definitiv.
Okay. Nochmal grundsätzlich ist zur Bewerbung, ich glaube, das ist relativ schnell abgehakt. Unsere Hörerinnen und Hörer wissen wahrscheinlich schon ziemlich gut Bescheid und haben sich informiert. Trotzdem nochmal eben, wie sollten die eigentlich aussehen? Mit welcher Struktur und welchen Inhalten? Wie lang sollten sie sein und was gehört in eine Bewerbung und was sollte man da vermeiden oder draußen lassen?
Genau. Also ganz wichtig finde ich immer die Länge. Da bin ich wahrscheinlich sehr konservativ, aber ich glaube, gerade wenn wir über den Ingenieurarbeitsmarkt reden, und das wird uns von vielen Personalern noch immer zurückgespiegelt, geht es natürlich auch darum, die Profile gut sichtbar zu machen. Und dazu gehört für mich auch die formale Struktur, das heißt Anschreiben maximal eine Seite. 10 Sätze wirklich lieber kurz und knapp und bündig einfach sozusagen die wichtigsten Punkte ganz kurz zusammengefasst. Lust darauf machen, sich mit der Vita, also mit dem CV zu beschäftigen. Der Lebenslauf, also der CV, maximal 2 Seiten. 2 Seiten darf man sich aber auch gerne geben. In der Regel hat man selbst am Ende des Studiums ja schon eine Menge vorzuweisen und den Raum darf man sich nehmen, also 2 Seiten. Was ich wichtig finde und was für mich immer so die absolute Grundregel ist, das Profil sollte sich leicht erschließen. Also man sollte dem Leser helfen, die wichtigen Punkte zu finden im CV. Deshalb rate ich immer zu einer sehr übersichtlichen und klaren Struktur. Immer anfangen mit dem, was ist für die Stellenausschreibung, also für die Tätigkeit, auf die ich mich bewerbe, das Wichtige. Das kann natürlich zum Beispiel die Rubrik Ausbildung und Studium sein. Dann immer, also gegenchronologisch anfangen, also mit dem aktuellen Starten. Das kann zum Beispiel Studium oder Promotion sein und dann zurückgehen in die Vergangenheit. Daran anschließend dann möglicherweise eben der Punkt praktische Erfahrungen. Das kann man auch nochmal splitten, ne, dass man sagt, ich nehme nur die praktische Erfahrung damit rein, die jetzt eine Relevanz hat für das, was ich tun will und überlege mir für zum Beispiel sonstige Tätigkeiten, da kann sich ja einiges ansammeln im Rahmen des Studiums oder auch im Rahmen von ersten kleinen Berufserfahrungen. Ne, das können so Sachen sein wie Aushilfstätigkeiten zur Finanzierung des Studiums und so weiter. Die würde ich dann vielleicht rausnehmen und nochmal in der gesonderten Rubrik. So, innerhalb dieser Rubriken immer gegenchronologisch, also das Wichtigste zuerst, das Aktuellste zuerst und dann runterarbeiten in die Vergangenheit. Was ich wichtig finde, auch durchaus zu zeigen, was macht mich sonst noch aus? Also zum Beispiel auch Rubriken einführen wie Engagement oder Auslandserfahrung oder auch sonstige Qualifikationen. Das können Sprachen sein, die man spricht. Das können Computerprogramme, Labortechniken und so weiter sein. Auch das nochmal deutlich zu machen und zusammenzufassen.
Also das heißt auch mit anderen Worten, nicht nur das Fachliche, sondern auch, ob man im Verein tätig ist.
Oder, absolut.
Oder gehören absolut. Die auch schon in so ein Bewerbungsschreiben rein und nicht erst später ins Gespräch, sondern...
Absolut, absolut. Das wird uns von Unternehmen oder von Personalern auch immer mal wieder zurückgespiegelt. Es wird ja ein Mensch gesucht als neuer Mitarbeiter und nicht nur jemand, der nur sein Fachwissen abspulen kann. Uns wird zum Beispiel auch immer wieder zurückgemeldet, dass man auch durchaus Hobbys mit reinnehmen darf, ne? Weil... Man wird ja auch immer Teil eines Teams, man wird Teil einer Kultur. Und da ist es natürlich auch ganz schön, schon zu wissen, was macht diesen Menschen denn sonst noch aus? Mit was verbringt er sonst noch seine Zeit? Ne? Und Hobbys jetzt natürlich nicht in epischer Vielfalt. Ne? Also eine halbe Seite Hobbys und nur 2 Zeilen zur fachlichen Qualifikation, das wäre natürlich ein falscher Schwerpunkt. Ne? Aber durchaus da nochmal auflisten, was macht mich sonst noch aus, würde ich immer empfehlen, halte ich für sehr sinnvoll, ja.
Auch eine klassische, aber glaube ich, wichtige Frage: Wie gehe ich mit Löchern um im Karriereverlauf?
Genau, also Löcher werden nie, also erstmal die Frage, was definiert man als Löcher? Diese klassischen Übergangszeiten, ne, zwischen Abitur und Aufnahme des Studiums oder zwischen Studiumende und Berufseinstieg. Da reden wir immer so von 2 bis 3 Monaten. Das sind keine Löcher. Da weiß, glaube ich, jedes Unternehmen, na klar, es gibt einfach Übergangsphasen in der Vita, das ist völlig normal. Wenn wir aber zum Beispiel, ne, das kann ja durchaus passieren, dass man krankheitsbedingte Phasen hat, wo man einfach nicht so leistungsfähig war oder wo man sich um andere Dinge kümmern müsste, wie zum Beispiel auch das haben wir natürlich auch bei jungen Leuten schon, ne, dass Eltern auch Krankheitsphasen hatten, wo man anders in die Verantwortung gehen musste, als man sich das vielleicht aussuchen würde als junger Mensch. Ne, da reden wir über Löcher oder auch über studienverlängernde Zeiten von mal einem halben Jahr oder einem Jahr. Wichtig ist immer erstmal im Hinterkopf zu haben, ich muss das nicht entschuldigen. Dinge passieren, wie sie passieren, aber ich sollte es erklären können, weil ich natürlich als Leser einfach nur wissen möchte, hey, was ist denn da eigentlich passiert? So, und dann sage ich immer, überleg dir, was du preisgeben möchtest. Wir haben natürlich auch Studierende zum Beispiel, die einfach dummerweise Krankheitsphasen hatten oder depressive Episoden oder sowas. Ja, passiert, so ist das Leben. Die Frage ist immer, welche Tür will ich aufmachen und wie weit will ich sie aufmachen?
Aber das auch, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, aber diese depressiven Phasen, kann man sowas auch kundtun? Kann man damit sowas kommunizieren?
Es kommt darauf an. Es kommt darauf an, wenn ich damit völlig sauber bin, ne, wenn das für mich eine abgeschlossene Phase ist, zu der ich auch stehe, mit der ich einen guten Umgang gefunden habe, kann ich natürlich in diesen Zeitabschnitt im Lebenslauf reinnehmen, krankheitsbedingte Auszeit oder Genesungsphase oder wie auch immer. Wenn ich es kundtun möchte, ne, und dann sollte ich, es darf zwar auch in Vorstellungsgesprächen nicht danach gefragt werden, ne, was war denn das für eine Erkrankung oder wie auch immer, aber natürlich hat man das im Hinterkopf, wenn man so einen Lebenslauf liest. Wir Psychologen sagen immer gerne, denken Sie jetzt nicht an einen rosa Elefanten, und man denkt natürlich an einen rosa Elefanten. Also, wenn ich es da reinschreibe, sollte ich dafür auch eine klare Begründung haben und auch bereit sein, möglicherweise im Vorstellungsgespräch das kurz anzusprechen und zu sagen, das und das ist mir passiert. Ich bin den Schritt bis zu Ende durchgegangen. Ich gelte jetzt als genesen, fühle mich wieder wie vorher. Das war eine schwierige Phase. Ich habe damit einen Umgang gefunden. So, wunderbar, ne? Haken dran. Damit ist vielleicht möglicherweise auch gleich für alle eine Klarheit und eine Sicherheit erzeugt worden. So, wenn ich das nicht habe, dann sollte ich mir überlegen, ob ich das im Lebenslauf wirklich reinschreibe als Krankheitsphase oder ob ich mir andere Formulierungen dafür überlege, wie Auszeit zur Orientierung oder wie auch immer. Ich sollte mir darüber im Klaren sein, dass ich früher oder später darauf angesprochen werde und dass ich es dann erklären können muss und nicht entschuldigen.
Angenommen, ich bewerbe mich jetzt mehrfach. Ich bewerbe mich zum Beispiel bei einem traditionellen, konservativen Maschinenbauunternehmen und ich bewerbe mich bei einem jungen Start-up. Kann ich die gleiche Bewerbung nehmen oder muss ich das anpassen?
Ich würde immer dazu raten, die Bewerbung anzupassen, na klar. Der wichtigste Teil der Bewerbung, das ist immer gar nicht so bewusst, ist der Lebenslauf. Also ich muss den Lebenslauf auch immer ein bisschen anpassen. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass ich bei einem Start-up, wo ich weiß, ne, das ist was Lebendiges, da gibt es flache Hierarchien, da bin ich vielleicht von vornherein mit meinem Fachwissen anders gefragt, dass ich da möglicherweise in den Tätigkeitsbeschreibungen genau sowas auch stärker betone, ne, dass ich da eher mit reinbringe, dass ich in den Projektphasen anders mitgearbeitet habe, dass ich Ideen entwickelt habe und so weiter. Bei einem eher konservativen Unternehmen, wo man davon ausgehen kann, dass man vielleicht auch in den Eingangsphasen weniger selbstständig arbeiten kann, dass man längere, anders gesteuerte Einarbeitungsphasen haben wird, dass man vielleicht nicht sofort zum Chef durchlaufen kann, um mit seinen neuen Ideen zu kommen, sollte man in den Tätigkeitsbeschreibungen vielleicht wirklich eher so dieses Arbeiten im Team, Rückmeldungen an oder eine Projektskizzen in Vorbereitung zu Entscheidungen und sowas. Also, dass man da in den Formulierungen auch nochmal ein bisschen nachjustiert, wie ist wohl das Profil, was da gesucht wird und wie kann ich das darstellen. Und was ich auch wichtig finde, Ich sollte mir auch überlegen, weil die Spanne zwischen Startup und Konzern ist natürlich für mich als potenzieller junger Ingenieur oder junge Ingenieurin natürlich auch sehr breit. Will ich das? Ja, man hat ja die Wahl. Also bin ich eher der Typ, der sagt, nee, ich will schon auch gerne, ne, so ein bisschen all in. Ich will auch direkt was bewegen können. Ich will vielleicht auch gar nicht so die Sicherheit, die mir eine Konzernkarriere bietet, sondern ich will eher die Lebendigkeit eines Startups-Unternehmen. So, und dann sollte ich mir auch überlegen, will ich mich wirklich in beiden Bereichen bewegen, ehrlicherweise, oder sage ich, ich lege wirklich den Schwerpunkt eher auf Konzern oder eher auf Startup? Weil es sind zwei verschiedene Kulturen, das muss einem klar sein.
Du hast das eben schon mal angedeutet mit Branchen oder Unternehmen, denen es momentan nicht so gut geht. Macht es Sinn, sich initiativ zu bewerben bei solchen Unternehmen, obwohl die Branche in der Krise steckt? Kann ich mir die Zeit sparen oder soll ich das trotzdem tun?
Ich würde es trotzdem tun, ehrlich gesagt, wobei ich jetzt wahrscheinlich Stirnrunzeln bei den Hörern kriege, die in Konzernen arbeiten. Aber ich finde immer, Versuch macht klug. Ja, ich habe nichts zu verlieren, aber eine Initiativbewerbung sollte immer eine gute Vorbereitung haben. Eine Initiativbewerbung ist keine Blindbewerbung. Davon würde ich abraten. Ne? Also nicht eine Bewerbung einfach, ne, Copy-Paste, einmal in einen
Nee.
ganz großen Verteiler per Mail. Das ist aussichtslos. Wenn ich mich initiativ bewerben will, sollte ich mir genau überlegen, auf was und wie komme ich dahin. Dazu würde ich immer auf Netzwerke gehen. Ne, das kann zum Beispiel bedeuten, für Ingenieure, die gerade noch im Studium sind, also für Jungingenieure oder Zukunftsingenieure, dass ich mal gucke, das Thema meiner Abschlussarbeit. An welchem Lehrstuhl schreibe ich das eigentlich oder will ich das schreiben? Wie kann ich dann zum Beispiel auch die Kontakte nutzen, die möglicherweise aus diesen Themenkontexten erwachsen. Ne? Gibt es da Kooperationen in Forschungseinrichtungen, in Forschungsabteilungen von Unternehmen und so weiter? Und kann ich dann nicht diese Kontakte nutzen, um dahin Initiativbewerbungen zu adressieren? Was wir immer wieder erleben, ist, dass tatsächlich natürlich viele Konzerne gerade nicht einstellen können, wie sie vielleicht auch einstellen wollen würden. Aber dass natürlich für manche Spezialgebiete tatsächlich gute Köpfe gebraucht werden. So. Und dass man diese Position natürlich durchaus über Initiativbewerbung, über gut gesteuerte Initiativbewerbung adressieren kann. Und was wir auch erleben, dass gerade im Mittelstand oder auch in der Startup-Szene viele Sachen nicht ausgeschrieben sind. Ich hatte gerade gestern noch ein längeres Gespräch mit einem Startup, was gerade wirklich in dem Schritt in ein Jungunternehmen ist, also inzwischen über knapp 30 Mitarbeiter hat. Und die haben auch gesagt, ja, ganz ehrlich, Hand aufs Herz, wir schreiben unsere Stellen nicht aus, weil die guten Talente kriegen wir eigentlich nicht über Initiativbewerbung. Also insofern auf jeden Fall, gerade im Mittelstand und auch bei Startups in der Szene, auf jeden Fall initiativ bewerben und bei Konzernen auch, dann aber wirklich nur über Netzwerke.
Es ist ja schwierig, aus Tausenden von Unternehmen, ich weiß nicht, wie viele Unternehmen es gibt in Deutschland, das Richtige, was immer das ist, genau rauszupicken. Wer oder wie kann ich mir selbst dabei helfen und genau wird wahrscheinlich nie hinhauen, aber zumindest einigermaßen genau eine passende Position für mein Profil und meine Vorstellungen zu finden?
Ja, sehr schön, dass du schon selbst diese Einschränkung aufgegriffen hast, das richtige Unternehmen zu finden. Da erleben wir tatsächlich bei Unternehmen, bei Studierenden gerade diesen Wille, diesen 120-prozentigen Wunsch, das richtige Unternehmen zu finden. Ehrlich gesagt, davon raten wir ab, weil ich glaube, es gibt nicht nur 1000 Unternehmen, sondern mit Sicherheit noch kannst du noch ein paar Nullen dranhängen. Also es gibt wirklich unzählig viele Unternehmen, bei denen man sich bewerben kann. In der Entscheidungslehre redet man ja immer so schön von diesen Optionsräumen. Also ich brauche einen Optionsraum, um mich überhaupt zu entscheiden. Deshalb rate ich immer dazu, eher mal zu gucken, wo finde ich eigentlich überhaupt Unternehmen, die mich interessieren könnten? Und da rate ich immer dazu, mal die Knotenpunkte zu suchen. Und da sind wir ganz schnell in diesem Thema, zum Beispiel Fachtagung. Ne? Wenn ich weiß, dass ich in das und das Thema will, sollte ich mal gucken, gibt es dafür Knotenpunkte, gibt es dafür Treffpunkte? Ne, da sind wir ganz schnell zum Beispiel bei der Hannover Messe mit den ganzen Untermessen. Da sind wir aber zum Beispiel auch bei Fachmessen, ne, wie bei der eWorld, wenn es um das Thema Energie geht. Da sind wir, gerade gestern war ich noch auf der Essener Tagung, da geht es um das ganze Thema Siedlungswasserwirtschaft. Verfahrenstechnik, Wasserreinigung und so weiter und so weiter. Da gibt es auch vom VDI natürlich viele Treffpunkte, spezialisierte Treffpunkte, wo ich mich immer mal wieder umgucken kann. Da gibt es ja auch diverse Messen, die vom VDI angeboten werden. Und da habe ich natürlich ein ganz tolles Spektrum tatsächlich von Firmen, die ich mir angucken kann. Ich muss auch gar nicht selbst zu den Messen hingehen, ne? Jede Messe hat in der Regel auch einen Messekatalog oder ein Ausstellerverzeichnis noch im Internet. Da kann ich mal durchgucken, ne? Welche Unternehmen waren da eigentlich, welche Speaker waren da eigentlich auf den Vortragslisten. Und das, finde ich, ist immer ein ganz, ganz gutes Werkzeug, um sich so ein bisschen in die Themen mal reinzutunneln und mal zu gucken, wer spielt da eigentlich in der Szene. Genauso gut auch, wir erleben oder ich erlebe auch manche Studierenden, die sagen, ich will in die und die Region. Und auch da rate ich immer dazu, sich da mal die Treffpunkte anzugucken. Ne? Auch da gibt es ja spezialisierte Messen. Es gibt teilweise Unternehmensverbünde in starken Wirtschaftsregionen, wie zum Beispiel in Ostwestfalen-Lippe, wie im Stuttgarter Raum und so weiter, wo sich Unternehmen nochmal geclustert haben, um auch da wirklich einen guten Zugang in den regionalen Arbeitsmarkt zu ermöglichen, auch da mal nachzusuchen, also wirklich so Gefäße zu suchen, wie ich da reinkomme, weil ansonsten verliert man sich total.
Das hat ja ganz viel mit dem persönlichen Kontakt zu tun, also analog. Mhm. Es gibt ja womöglich auch noch eine Alternative, die sich künstliche Intelligenz nennt, ne, die dabei helfen kann.
Absolut, genau. Auch das empfehle ich immer wieder gerne. Ne? ChatGPT als einer der großen oder gerade bekanntesten Plattformen, auf denen man wirklich KI nutzen kann, auch da den Prompt mal zu füttern, ne, finde ich super tatsächlich. Ein ganz tolles Tool, um wirklich zu gucken, welches Unternehmen bietet sich denn da an. Ne, also damit mal rumzuspielen, da vielleicht auch mal den eigenen Lebenslauf hochzuladen und zu sagen, hey, was soll ich damit mal werden? Mach mir doch mal Vorschläge. Und das kann man ja auch immer weiter runter prompten, ne, indem man dann sagt, okay, schöne Idee, aber wie sieht der Arbeitsmarkt in München aus? Mach mir mal Stellenvorschläge. Welches Unternehmen ist für mich relevant? Gib mir mal einen Vorschlag der Big Five Unternehmen in der Region, zu der ich gehen könnte. Ne? Also auch damit rumzuspielen ist super, ehrlich gesagt. Oder auch da zu fragen, ne, was gibt es für Spezialmessen in meinem Thema? Ne? Also da sind diese ganzen Tools wirklich super geeignet, um damit mal rumzuspielen und das wirklich als Hilfestellung zu nutzen. Sozusagen das Denken mal kurzfristig auszulagern, um sich da mal Anregungen zu holen.
Und bei der Bewerbung selbst kann da KI auch helfen. Du hattest ja jetzt im Grunde davon gesprochen, wie ich auf den richtigen Pfad komme. Aber bei der Bewerbung selbst kann KI auch helfen?
Absolut, absolut. Empfehle ich tatsächlich auch immer, weil ich finde, man muss ja nicht auf alles selbst kommen, ehrlich gesagt. Ne? Also man kann auch mal den Prompt nutzen und sagen, das ist die Stellenbeschreibung, das ist mein Lebenslauf, mach mir doch bitte mal ein Anschreiben. Oder formulier mir mal ein Anschreiben für die und die Stelle mit den und den Schwerpunkten. So, ich empfehle immer, das als Hilfestellung zu nutzen, aber niemals danach die Bewerbung 1:1 rauszuschicken. Weil man kann ChatGPT und alle Plattformen, die es dazu noch weiter gibt, nutzen als Hilfestellung, um sich ein Gerüst bauen zu lassen. Man sollte aber niemals das eigene Denken, das eigene Formulieren abgeben. Also, wenn man eine gute Vorlage hat von denen, dann da wirklich die eigene Note reinbringen, eigene Formulierung nochmal reinzubringen und niemals 1:1 einfach nur Copy-Paste das rüberzuschicken. Aber um sich das Gerüst bauen zu lassen, sind die Dinger super geeignet.
Also kann KI eine Person nicht authentisch wiedergeben? Also ich finde, nein, das geht wahrscheinlich nicht. Ne? Vermute ich, das genau. Eine der Grenzen und Risiken, die man da eingeht. Genau.
Ganz genau. Ja, absolut, genau.
Zum Schluss vielleicht die Frage, die ich immer ganz gerne stelle, so ein bisschen um so einen Sammeleffekt zu erzeugen. Die wichtigsten Top 5 bei der Bewerbung, worauf muss ich achten? Können auch Top 4 sein oder 6.
Genau, also ich finde, einer der wichtigsten Grundsätze, die man im Hinterkopf haben soll, ist bei allem, was ich reinschreibe, immer mit Fokus auf das, was ich vorhabe. Man muss dem Leser helfen, einen ganz schnell zu verstehen. Also deshalb Klarheit in der Struktur, Klarheit im Aufbau. Eine Seite anschreiben, zwei Seiten CV, nicht mehr und nicht weniger. So, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt nie die eine einzige Bewerbung, sondern es ist immer Was wird gesucht und wie zahle ich mit meinem Profil darauf ein? Das ist wirklich wichtig. Die Bewerbung ist, und auch das ist wichtig im Hinterkopf zu haben, auch immer die erste Arbeitsprobe. Deshalb tatsächlich, auch wenn es albern ist, auf Rechtschreibung achten, auf eine formal korrekte Vorgehensweise achten, auf eine Freundlichkeit, auf eine Offenheit in der Ansprache achten. Das ist für mich wirklich absolut grundlegend wichtig, gerade für die Profile, über die wir hier reden. Das sind alles top ausgebildete junge Akademiker, die in Top-Positionen gehen werden. Da ist es einfach wichtig, von vornherein diese Professionalität auch in die Bewerbung zu bringen.
Hey, jetzt habt ihr natürlich den RWTH Aachen-Stempel da drauf. Das ist natürlich schon mal ein Qualifikationsnachweis auf jeden Fall. Gut, Anja, ich wusste, dass ich mit dir die richtige rausgefischt habe.
Dankeschön.
Ich mit sowas. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, du bleibst uns noch lange als Gesprächspartnerin und vor allen Dingen auch als Kolumnistin erhalten. Und ja, Dankeschön. Bis dann. Ciao.
Dankeschön. Dankeschön. Bis bald. Tschüss.